Centralizētais eksāmens vācu valodā. Augstākais mācību satura apguves līmenis.
Hallo, dies ist der Hörtest in Deutsch. Der Hörtest besteht aus drei Aufgaben. Jede Aufgabe hören Sie zweimal. Aufgabe 1. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Dafür haben Sie 2 Minuten Zeit.
Thema des heutigen Beitrags: Diese Jobs haben eine Zukunft. Du hast bald deinen Schulabschluss in der Tasche? Dann solltest du dir Gedanken über deine berufliche Zukunft machen. Mit allein über 300 Ausbildungsberufen in Deutschland ist die Auswahl groß. Einige Berufe gibt es seit vielen Jahren und diese erfreuen sich immer noch großer Beliebtheit. Andere sind längst verschwunden, weil sie keine Zukunft mehr hatten. Zukunftssichere Jobs gibt es nicht nur in einer bestimmten Branche, können ganz unterschiedlich sein. So werden Berufe in der Pflege, in den sogenannten MINT-Fächern, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik oder im Dienstleistungsbereich auch in einigen Jahren noch sehr gute Zukunftsperspektiven haben. Und obwohl viele neue Jobs im technischen Bereich entstehen, haben Tätigkeiten, in denen der persönliche Kontakt gefragt ist, auch im Zeitalter der Digitalisierung noch eine wichtige Bedeutung. Die Vielzahl an unterschiedlichen Ausbildungsberufen macht es nicht gerade einfach, die beste Wahl zu treffen. Die meisten jungen Menschen kennen nur wenige und entscheiden sich meist für die gängigen Ausbildungsberufe. Auffällig ist, dass Mädchen vermehrt Berufe im Bereich Wirtschaft und Verwaltung ergreifen und Jungs ihre Ausbildung im technischen Bereich beginnen. Dabei bietet der Arbeitsmarkt durchaus interessante Betätigungsfelder in nicht so bekannten Berufsfeldern. Deshalb macht es Sinn, sich zu informieren. Berufe mit Zukunft im sozialen Bereich. Angesichts der Tatsache, dass die Menschen immer älter werden, steigt auch der Pflege- und Betreuungsbedarf. Der aktuelle Fachkräftemangel verschärft zudem die Nachfrage. Diese Berufe werden auch in Zukunft nachgefragt. Altenpfleger, Apotheker, Augenoptiker, Gesundheits- und Krankenpfleger, Pflegefachmänner. Berufe mit Zukunft im Bereich Bildung und Erziehung. Wenn du Interesse an einem pädagogischen Beruf hast, wirst du hier eine sichere berufliche Zukunft finden. Für manche Berufe reicht eine Ausbildung, für andere ist ein Pädagogik- und Lehramtsstudium notwendig. Schon seit Jahren beklagen Experten einen Mangel an Fachkräften in der Bildungsbranche. Experten schätzen, dass gut 50.000 Stellen unbesetzt sind. Außerdem gehen in den nächsten Jahren viele Lehrer altersbedingt in den Ruhestand. Berufe mit Zukunft in der Ernährung und Umwelt. Die Ernährungs- und Lebensgewohnheiten der Menschen haben sich gewandelt. Viele entscheiden sich für eine bewusste Ernährung und setzen auf Bioprodukte aus der Region, auf Spezialprodukte und gentechnikfreie Lebensmittel. Deshalb sind Spezialisten im Ernährungsbereich auch in Zukunft gefragt. Berufe mit Zukunft in Handel und Logistik. Der Handel, insbesondere der Online-Handel, boomt. Immer mehr Waren und Produkte werden im Internet bestellt und davon profitiert die Logistikbranche in besonderer Weise. Das hat in der Vergangenheit bereits zu einem neuen Ausbildungsberuf geführt. Der Kaufmann im E-Commerce beschäftigt sich mit dem Onlinehandel, Social Media und der Einrichtung von Online-Shops. Die Auswahl des richtigen Sortiments ist eine seiner wichtigsten Aufgaben. Der Kaufmann im E-Commerce muss genau abwägen, welche Produkte bei den Kunden gut ankommen, er muss die Zielgruppe immer im Blick behalten und die neuesten Trends kennen. Berufe mit negativer Zukunft. Experten zufolge wird es in den nächsten Jahren in folgenden Branchen eher weniger Stellenangebote geben. Hierzu zählen Banken, die Druckindustrie, die Holzverarbeitung, die keramische Industrie, Papierfabriken und die Volksbanken. Wie die Zukunft im Hinblick auf interessante Berufe und deren Potenziale für die Arbeitswelt der Zukunft aussieht, kann niemand mit hundertprozentiger Genauigkeit vorhersagen. Dennoch ist klar, dass IT-Spezialisten angesichts der weiter an Bedeutung gewinnenden Digitalisierung auf dem Arbeitsmarkt beste Berufsaussichten haben.
Jetzt haben Sie eine Minute Zeit für die Aufgabe.
Thema des heutigen Beitrags: Diese Jobs haben eine Zukunft. Du hast bald deinen Schulabschluss in der Tasche? Dann solltest du dir Gedanken über deine berufliche Zukunft machen. Mit allein über 300 Ausbildungsberufen in Deutschland ist die Auswahl groß. Einige Berufe gibt es seit vielen Jahren und diese erfreuen sich immer noch großer Beliebtheit. Andere sind längst verschwunden, weil sie keine Zukunft mehr hatten. Zukunftssichere Jobs gibt es nicht nur in einer bestimmten Branche, und können ganz unterschiedlich sein. So werden Berufe in der Pflege, in den sogenannten MINT-Fächern, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik oder im Dienstleistungsbereich auch in einigen Jahren noch sehr gute Zukunftsperspektiven haben. Und obwohl viele neue Jobs im technischen Bereich entstehen, haben Tätigkeiten, in denen der persönliche Kontakt gefragt ist, auch im Zeitalter der Digitalisierung noch eine wichtige Bedeutung. Die Vielzahl an unterschiedlichen Ausbildungsberufen macht es nicht gerade einfach, die beste Wahl zu treffen. Die meisten jungen Menschen kennen nur wenige und entscheiden sich meist für die gängigen Ausbildungsberufe. Auffällig ist, dass Mädchen vermehrt Berufe im Bereich Wirtschaft und Verwaltung ergreifen und Jungs ihre Ausbildung im technischen Bereich beginnen. Dabei bietet der Arbeitsmarkt durchaus interessante Betätigungsfelder in nicht so bekannten Berufsfeldern. Deshalb macht es Sinn, sich zu informieren. Berufe mit Zukunft im sozialen Bereich. Angesichts der Tatsache, dass die Menschen immer älter werden, steigt auch der Pflege- und Betreuungsbedarf. Der aktuelle Fachkräftemangel verschärft zudem die Nachfrage. Diese Berufe werden auch in Zukunft nachgefragt. Altenpfleger, Apotheker, Augenoptiker, Gesundheits- und Krankenpfleger, Pflegefachmänner. Berufe mit Zukunft im Bereich Bildung und Erziehung. Wenn du Interesse an einem pädagogischen Beruf hast, wirst du hier eine sichere berufliche Zukunft finden. Für manche Berufe reicht eine Ausbildung, für andere ist ein Pädagogik- und Lehramtsstudium notwendig. Schon seit Jahren beklagen Experten einen Mangel an Fachkräften in der Bildungsbranche. Experten schätzen, dass gut 50.000 Stellen unbesetzt sind. Außerdem gehen in den nächsten Jahren viele Lehrer altersbedingt in den Ruhestand. Berufe mit Zukunft in der Ernährung und Umwelt. Die Ernährungs- und Lebensgewohnheiten der Menschen haben sich gewandelt. Viele entscheiden sich für eine bewusste Ernährung und setzen auf Bioprodukte aus der Region, auf Spezialprodukte und gentechnikfreie Lebensmittel. Deshalb sind Spezialisten im Ernährungsbereich auch in Zukunft gefragt. Berufe mit Zukunft in Handel und Logistik. Der Handel, insbesondere der Online-Handel, boomt. Immer mehr Waren und Produkte werden im Internet bestellt und davon profitiert die Logistikbranche in besonderer Weise. Das hat in der Vergangenheit bereits zu einem neuen Ausbildungsberuf geführt. Der Kaufmann im E-Commerce beschäftigt sich mit dem Onlinehandel, Social Media und der Einrichtung von Online-Shops. Die Auswahl des richtigen Sortiments ist eine seiner wichtigsten Aufgaben. Der Kaufmann im E-Commerce muss genau abwägen, welche Produkte bei den Kunden gut ankommen, er muss die Zielgruppe immer im Blick behalten und die neuesten Trends kennen. Berufe mit negativer Zukunft. Experten zufolge wird es in den nächsten Jahren in folgenden Branchen eher weniger Stellenangebote geben. Hierzu zählen Banken, die Druckindustrie, die Holzverarbeitung, die keramische Industrie, Papierfabriken und die Volksbanken. Wie die Zukunft im Hinblick auf interessante Berufe und deren Potenziale für die Arbeitswelt der Zukunft aussieht, kann niemand mit hundertprozentiger Genauigkeit vorhersagen. Dennoch ist klar, dass IT-Spezialisten angesichts der weiter an Bedeutung gewinnenden Digitalisierung auf dem Arbeitsmarkt beste Berufsaussichten haben.
Jetzt haben Sie eine Minute Zeit, um die Aufgabe abzuschließen. Aufgabe 2. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Dafür haben Sie 2 Minuten Zeit.
Wir wollen heute halt über die Engagements sprechen, die man in der Schule machen kann. Ich würde vielleicht mal mit mir selber anfangen. Ich habe ab und zu die Tafel abgewischt, ne? Ich weiß nicht, ob es heutzutage immer noch gibt, aber ich glaube schon. Als erstes würde ich empfehlen, sich an der Schule umzuschauen. An der Schule, sage ich mal, da hat man den Vorteil, irgendwie, man kann das meistens mit seinen Schulfreunden machen. Und B, man kann sich vielleicht noch ein bisschen bei den Lehrern einschleimen, dann bessere mündliche Note rausholen. Zum zweiten Schritt würde ich erstmal gucken, was mache ich denn sonst so? Was sind meine Hobbys? Ne? Wenn ich Fußball spiele im Verein, dann kann man schauen, kann man da vielleicht, sage ich mal, Co-Trainer werden in der F-Jugend oder so. Oder dass man sagt, hey, guck mal, ich habe hier irgendwie 3-4 Stunden die Woche Zeit, ich kann eure Social-Media-Kanäle betreuen etc. Ich habe das schon so oft gesehen, dass irgendjemand so die Social-Media-Kanäle von irgendeinem Verein betreut hat. Das können wir richtig geil in einem Lebenslauf dann darstellen. Und da würde ich halt auch einfach gucken, was gibt meine Stadt her, was gibt meine Gemeinde her, beziehungsweise was kann ich auch vielleicht online machen. Es gibt am Ende des Tages eigentlich keine Ausrede, warum man sich irgendwie in der Schulzeit da nicht engagieren kann. Es gibt Dutzende Möglichkeiten wahrscheinlich. Also du kriegst wahrscheinlich deutlich mehr als 40 Stunden die Woche in irgendwelchen Engagements reingesteckt. Und dann geht es halt eher darum, rauszufiltern, worauf habe ich wirklich Bock, was bringt mir irgendwie was, wo lerne ich auch was, wo macht es mir Spaß, Zeit zu verbringen.
Und ich wollte einfach nach dem Abitur nicht einfach nur weggehen, irgendwie eine Reise machen, sondern ich wollte was mit Sinn machen, wo ich danach weiß, dass ich was Gutes hinterlassen habe. Und dann hat sich das immer mehr in die Richtung Freiwilligendienst in Indien orientiert. Ich wollte auch ins Ausland gehen, um zu sehen, was ich mit meinem Leben anfangen kann, in welche Richtung sich mein Studium orientieren soll. Man nochmal in Ruhe Zeit hat, darüber nachzudenken, die Entscheidung zu treffen, welcher Studiengang ist für mich der richtige. Also ich habe gelernt, mich hier komplett selbstständig zu organisieren, mein Leben hier komplett alleine auf die Reihe zu bekommen. Dann ist man viel selbstbewusster, weil man natürlich im Rücken hat. Ich habe ein halbes Jahr in Indien überlebt. Das ist was, worauf man richtig stolz sein kann. Und das Selbstbewusstsein, das bringt einem, glaube ich, auch in der Berufswelt nur Vorteile ein. Ja, und dass man offen auf Englisch kommunizieren kann und dass man mit Leuten in Kontakt treten kann, und dass man flexibel auf Situationen reagieren kann, weil das muss man in Indien in einem Freiwilligendienst. Ich glaube, das sind alles Dinge, die man mit ins Berufsleben und ins Studium mitnehmen kann.
Ich habe mich politisch engagiert gehabt. Ich war in einer relativ kleinen Stadt in der Nähe von Köln groß geworden. Da gab es dann so einen Jugendausschuss, der dann da eben einmal im Monat immer getagt hat und dann eben so die Interessen eben der Jugendlichen vertreten hat. So ein paar Umfragen gemacht und Schülerinterviews gemacht. Für sowas habe ich mich dann immer gemeldet. Ich glaube, gerade wenn es Richtung Abitur geht, ist ja dieses ganze Organisationsthema zum Abiball. Da gibt es ja die ganzen Komitees, irgendwie Abiball-Finanzierung und das ist durchaus auch Arbeit. Also, ne? Also ich möchte das gar nicht kleinreden oder sowas. Also da so eine Zeitschrift zu organisieren und sowas, ich weiß nicht, das ist relativ viel, was da gemacht wird. Und das sind auch Sachen, die natürlich gut auf dem Lebenslauf aussehen, wenn man einfach zeigen kann, hey, guck mal, ich habe halt irgendwie schon mal was organisiert, habe mal was auf die Beine gestellt. Ich glaube generell, man sollte das ja auch nicht nur irgendwie auf dieses, was kann ich machen, damit es im Lebenslauf toll aussieht, optimieren, sondern genau, was du am Anfang auch gesagt hast, was einem halt Spaß macht. Ich glaube, das ist halt das Coole. Du kannst dir so ein bisschen überlegen, wo sind meine Stärken, worauf habe ich Lust, und da kann man das dann halt nochmal vertiefen. Und der Bonus ist natürlich, klar, kannst du super auf dem Lebenslauf darstellen, ist sicherlich was längst nicht jeder gemacht hat, die wenigsten, und sicherlich irgendwie auch für viele interessanter, als irgendwie jetzt nochmal 6 Stunden mehr für die Mathe-Klausur zu lernen. Ich glaube, wichtig ist, das sage ich auch immer wieder, man kann sich da ganz schnell drin verlieren in den Engagements, deswegen, man sollte schon auch noch darauf achten, dass man in der Schule vorankommt, guten Abschluss schafft und so, aber abgesehen davon auf jeden Fall super viele positive Gründe, beschäftigt euch damit, macht was, und ich glaube, bereuen wird es eigentlich niemand.
Jetzt haben Sie eine Minute Zeit für die Aufgabe.
Wir wollen heute halt über die Engagements sprechen, die man in der Schule machen kann. Ich würde vielleicht mal mit mir selber anfangen. Ich habe ab und zu die Tafel abgewischt, ne? Ich weiß nicht, ob es das heutzutage immer noch gibt, aber ich glaube schon. Als erstes würde ich empfehlen, sich an der Schule umzuschauen. An der Schule, sage ich mal, da hat man den Vorteil, irgendwie, man kann das meistens mit seinen Schulfreunden machen. Und B, man kann sich vielleicht noch ein bisschen bei den Lehrern einschleimen, dann bessere mündliche Note rausholen. Zum zweiten Schritt würde ich erstmal gucken, was mache ich denn sonst so, was sind meine Hobbys? Ne? Wenn ich eh Fußball spiele im Verein, dann kann man schauen, kann man da vielleicht, sage ich mal, Co-Trainer werden in der F-Jugend oder so. Oder dass man sagt, hey, guck mal, ich habe hier irgendwie 3-4 Stunden die Woche Zeit, ich kann eure Social-Media-Kanäle betreuen etc. Und ich habe das schon so oft gesehen, dass irgendjemand so die Social-Media-Kanäle von irgendeinem Verein betreut hat. Das können wir richtig geil in einem Lebenslauf dann darstellen. Und da würde ich halt auch einfach gucken, was gibt meine Stadt her, was gibt meine Gemeinde her, beziehungsweise was kann ich auch vielleicht online machen. Es gibt am Ende des Tages eigentlich keine Ausrede, warum man sich irgendwie in der Schulzeit da nicht engagieren kann. Es gibt Dutzende Möglichkeiten wahrscheinlich. Also du kriegst wahrscheinlich deutlich mehr als 40 Stunden die Woche in irgendwelchen Engagements reingesteckt. Und dann geht es halt eher darum, rauszufiltern, worauf habe ich wirklich Bock, was bringt mir irgendwie was, wo lerne ich auch was, wo macht es mir Spaß, Zeit zu verbringen.
Und ich wollte einfach nach dem Abitur nicht einfach nur weggehen, irgendwie eine Reise machen, sondern ich wollte was mit Sinn machen, wo ich danach weiß, dass ich was Gutes hinterlassen habe. Und dann hat sich das immer mehr in die Richtung Freiwilligendienst in Indien orientiert. Ich wollte auch ins Ausland gehen, um zu sehen, was ich mit meinem Leben anfangen kann, in welche Richtung sich mein Studium orientieren soll. Man nochmal in Ruhe Zeit hat, darüber nachzudenken, die Entscheidung zu treffen, welcher Studiengang ist für mich der richtige. Also ich habe gelernt, mich hier komplett selbstständig zu organisieren, mein Leben hier komplett alleine auf die Reihe zu bekommen. Dann ist man viel selbstbewusster, weil man natürlich im Rücken hat. Ich habe ein halbes Jahr in Indien überlebt. Das ist was, worauf man richtig stolz sein kann. Und das Selbstbewusstsein, das bringt einem, glaube ich, auch in der Berufswelt nur Vorteile ein. Ja, und dass man offen auf Englisch kommunizieren kann und dass man mit Leuten in Kontakt treten kann, und dass man flexibel auf Situationen reagieren kann, weil das muss man in Indien in einem Freiwilligendienst. Ich glaube, das sind alles Dinge, die man mit ins Berufsleben und ins Studium mitnehmen kann.
Ich habe mich politisch engagiert gehabt. Ich war in einer relativ kleinen Stadt in der Nähe von Köln groß geworden. Da gab es dann so einen Jugendausschuss, der dann da eben einmal im Monat immer getagt hat und dann eben so die Interessen eben der Jugendlichen vertreten hat. So ein paar Umfragen gemacht und Schülerinterviews gemacht. Für sowas habe ich mich dann immer gemeldet. Ich glaube, gerade wenn es Richtung Abitur geht, ist ja dieses ganze Organisationsthema zum Abiball. Da gibt es ja die ganzen Komitees, irgendwie Abiball-Finanzierung und das ist durchaus auch Arbeit. Also, ne? Also ich möchte das gar nicht kleinreden oder sowas. Also da so eine Zeitschrift zu organisieren und sowas, ich weiß nicht, das ist relativ viel, was da gemacht wird. Und das sind auch Sachen, die natürlich gut auf dem Lebenslauf aussehen, wenn man einfach zeigen kann, hey, guck mal, ich habe halt irgendwie schon mal was organisiert, habe mal was auf die Beine gestellt. Ich glaube generell, man sollte das ja auch nicht nur irgendwie auf dieses, was kann ich machen, damit es im Lebenslauf toll aussieht, optimieren, sondern genau, was du am Anfang auch gesagt hast, was einem halt Spaß macht. Ich glaube, das ist halt das Coole. Du kannst dir so ein bisschen überlegen, wo sind meine Stärken, worauf habe ich Lust, und da kann man das dann halt nochmal vertiefen. Und der Bonus ist natürlich, klar, kannst du super auf dem Lebenslauf darstellen, ist sicherlich was längst nicht jeder gemacht hat, die wenigsten, und sicherlich irgendwie auch für viele interessanter, als irgendwie jetzt nochmal 6 Stunden mehr für die Mathe-Klausur zu lernen. Ich glaube, wichtig ist, das sage ich auch immer wieder, man kann sich da ganz schnell drin verlieren in den Engagements, deswegen, man sollte schon auch noch darauf achten, dass man in der Schule vorankommt, guten Abschluss schafft und so. Aber abgesehen davon, auf jeden Fall super viele positive Gründe. Beschäftigt euch damit, macht was, und ich glaube, bereuen wird es eigentlich niemand.
Jetzt haben Sie 1 Minute Zeit, um die Aufgabe abzuschließen. Aufgabe 3. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Dafür haben Sie 2 Minuten Zeit. Eine schöne, aber seltsame Geschichte. Sie handelt von dem Bildhauer Pygmalion, der eine Skulptur aus Elfenbein erschafft. Es ist eine lebensgroße Frau, in die er sich so sehr verliebt, dass die tote Materie zu atmen und die Kunstfigur zu leben beginnt. Der alte Pygmalion-Mythos wird heute Realität. Nur die Techniker, die ihren kalten Objekten einen Geist einhauchen wollen, sind Computer. Versuche, Computer als Komponisten, Maler oder Dichter auftreten zu lassen, gibt es zurzeit überraschend viele. Bisher hatte künstliche Intelligenz, KI, vor allem den Zweck, gigantische Datenmengen zu analysieren. Jetzt aber ist es offenbar Zeit für Höheres. Die Computer sollen auch das Schöne, Wahre und Gute vollbringen. Kritiker meinen, dass von künstlicher Intelligenz geschriebene Gedichte nicht als Kunst zu betrachten seien, sondern nur eine zufällige Aneinanderreihung von Worten und Sätzen auf Basis moderner Algorithmen sind. Sie mögen recht haben, aber haben nicht die kreativen Köpfe unserer Zeit auch von alten Meistern gelernt? Viele Künstler hatten Vorbilder, die sie genau studiert haben. Darf es nur dem Menschen vorbehalten sein, aus Beispielen zu lernen? Warum soll es eine Maschine nicht dürfen? Deshalb lernen sie, wie man einen täuschend echten Rembrandt malt oder einen Choral komponiert, der so sehr nach Bach klingt, dass sogar Experten nicht sagen können, ob das Computer oder Menschenwerk ist. Künstliche Intelligenz ist dennoch ein Gewinn für Musikschaffende, weil sie schon so manchen Künstler aus der Schaffenskrise geholfen haben. Künstliche Intelligenz macht großartig klingende Musik erreich und nutzbar für all jene, die nicht mit einem Talent ausgestattet sind oder zu kleine Budgets für große Produktionen haben. Sogar Mozart hat mit Hilfe eines Würfelspiels Musik nach dem Zufallsprinzip erstellt und nutzte das Verfahren, um Inspiration für neue Werke zu erhalten. Wie in vielen anderen Lebensbereichen kann künstliche Intelligenz Prozesse vereinfachen, beschleunigen, ergänzen und unterstützen. Sie ist für die Musik also kein notwendiges, aber ein durchaus spannendes Instrument, das, richtig bedient, das kreative Schaffen des Künstlers bereichern kann. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Kreativbereich wirft aber zahlreiche Fragen auf. Rechtliche, wie die nach der Urheberschaft, sowie die grundlegenden Fragen, wie Kunst und Kreativität überhaupt jetzt zu definieren sind. Wahrscheinlich werden sie nie Werke erschaffen, die so kunstvoll und rätselhaft sind wie ein Gemälde von Vermeer oder ein Sonett von Shakespeare. Die Frage ist nur, ob das überhaupt wichtig ist. Denn die Forscher forschen, das Publikum applaudiert. Und es gibt sogar Sammler, die hohe Summen für Gemälde ausgeben, die mithilfe irgendwelcher Algorithmen nicht erstellt wurden. Warum sie es tun? Eine mögliche Erklärung wäre die Exotik. Der moderne Mensch schätzt alles, was sehr anders, sehr unverständlich zu sein scheint. Jetzt haben Sie 1 Minute Zeit für die Aufgabe. Eine schöne, aber seltsame Geschichte. Sie handelt von dem Bildhauer Pygmalion, der eine Skulptur aus Elfenbein erschafft. Es ist eine lebensgroße Frau, in die er sich so sehr verliebt, dass die tote Materie zu atmen und die Kunstfigur zu leben beginnt. Der alte Pygmalion-Mythos wird heute Realität. Nur die Techniker, die ihren kalten Objekten einen Geist einhauchen wollen, sind Computer. Versuche, Computer als Komponisten, Maler oder Dichter auftreten zu lassen, gibt es zurzeit überraschend viele. Bisher hatte künstliche Intelligenz, KI, vor allem den Zweck, gigantische Datenmengen zu analysieren. Jetzt aber ist es offenbar Zeit für Höheres. Die Computer sollen auch das Schöne, Wahre und Gute vollbringen. Kritiker meinen, dass von künstlicher Intelligenz geschriebene Gedichte nicht als Kunst zu betrachten seien, sondern nur eine zufällige Aneinanderreihung von Worten und Sätzen auf Basis moderner Algorithmen sind. Sie mögen recht haben, aber haben nicht die kreativen Köpfe unserer Zeit auch von alten Meistern gelernt? Viele Künstler hatten Vorbilder, die sie genau studiert haben. Darf es nur dem Menschen vorbehalten sein, aus Beispielen zu lernen? Warum soll es eine Maschine nicht dürfen? Deshalb lernen sie, wie man einen täuschend echten Rembrandt malt oder einen Choral komponiert, der so sehr nach Bach klingt, dass sogar Experten nicht sagen können, ob das Computer oder Menschenwerk ist. Künstliche Intelligenz ist dennoch ein Gewinn für Musikschaffende, weil sie schon so manchen Künstler aus der Schaffenskrise geholfen haben. Künstliche Intelligenz macht großartig klingende Musik erreich und nutzbar für all jene, die nicht mit einem Talent ausgestattet sind oder zu kleine Budgets für große Produktionen haben. Sogar Mozart hat mit Hilfe eines Würfelspiels Musik nach dem Zufallsprinzip erstellt und nutzte das Verfahren, um Inspiration für neue Werke zu erhalten. Wie in vielen anderen Lebensbereichen kann künstliche Intelligenz Prozesse vereinfachen, beschleunigen, ergänzen und unterstützen. Sie ist für die Musik also kein notwendiges, aber ein durchaus spannendes Instrument, das, richtig bedient, das kreative Schaffen des Künstlers bereichern kann. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Kreativbereich wirft aber zahlreiche Fragen auf. Rechtliche, wie die nach der Urheberschaft, sowie die grundlegenden Fragen, wie Kunst und Kreativität überhaupt jetzt zu definieren sind. Wahrscheinlich werden sie nie Werke erschaffen, die so kunstvoll und rätselhaft sind wie ein Gemälde von Vermeer oder ein Sonett von Shakespeare. Die Frage ist nur, ob das überhaupt wichtig ist. Denn die Forscher forschen, das Publikum applaudiert. Und es gibt sogar Sammler, die hohe Summen für Gemälde ausgeben, die mithilfe irgendwelcher Algorithmen nicht erstellt wurden. Warum sie es tun? Eine mögliche Erklärung wäre die Exotik. Der moderne Mensch schätzt alles, was sehr anders, sehr unverständlich zu sein scheint. Jetzt haben Sie eine Minute Zeit, um die Aufgabe abzuschließen. Somit ist der gesamte Hörtest zu Ende.